Meine Damen und Herren, ja, es ist, man muss sich fast erst wieder miteinander bekannt machen, nicht? Es ist dieses Semester so durcheinander, aber ab jetzt geht's ja dann erstmal dichter hintereinander. Ich knüpfe deswegen einfach nochmal an beim letzten Mal. Wir sind ja nicht fertig geworden mit dem Sokrates und das macht ja auch nichts. Wir kommen so weit, wie wir kommen, und dann geht es ja im nächsten Semester einfach weiter für die wollen. Wir hatten am Schluss noch von der Frage mit dem Tod gesprochen. Also der Grundgedanke war der, dass Sokrates selber so eine eigentümliche Leichtigkeit hat, also gegenüber seinem Lehrer Platon nochmal. Der ist kein Platon, der Sokrates, er ist auch kein Gnostiker, der braucht keine Jenseitswelt, um von ihr her das Hiesige und so die Aporien zu entlasten, sondern so sagt das Helmut Kuhn, bei Sokrates wird die Welt leicht für den weltlich unweltlich in ihr Lebenden. Also dass der Sokrates eigentlich so ein bisschen so lebt, wie der Paulus das so schreibt, man soll so haben, als hätte man nicht, und sich so freuen, als freute man sich nicht. So dieses eigentümliche innere Distanziertheit, die nochmal drin ist, bis zu seinem Verhältnis zum Tod, das ja fast so kränkend ist, wie friedlich der da einfach davon geht. Frauen, Kinder weinen und alles, und seine Schüler sind auch ganz traurig, während der irgendwie so halbwegs happy zu sein scheint bei all dem. So, das ist halt so. Nicht? Also diese merkwürdige Offenheit, die er da hat, dieses Leichtsein und Leichtnehmen, und wo man sich fragt, wo kommt das her? Und da gehört sicher das hinein, worum es in diesem frühen Dialog Laches geht, nämlich um die Tapferkeit. Das kommt ja in den Texten immer wieder heraus, dass der Sokrates ein unglaublich tapferer Mann war, also Zivilcourage gegenüber den Tyrannen, die die Stadt beherrschten, und wo er ihm das nicht gefiel und er einfach weggegangen ist, wusste ja auch nicht, was ihm dann passiert. Und so auch diese Tapferkeit da im Krieg, die fliehen ja alle weg und er bleibt einfach stehen und erreicht tatsächlich, dass das ganze Heer wieder stehen bleibt und sich sammelt. Das ist ja berichtet, die Geschichten. Also diese Form, die er da hat, diese Ruhe, also jetzt nicht so das Wagnis der Philosophie, sondern so grundsätzlich diese Festigkeit des Sokrates, wo er sagt, das ist eine unscheinbare Hoplitentapferkeit, man hält schlicht an dem fest, was man erkannt hat. Das ist der Punkt. So sagt er auch, das habe ich eingesehen. Dieser Logos, der spricht hier, und dazu habe ich zu stehen. Und gerade dann im Phaidon selber spricht er ja auch davon, angesichts der Zweifel, die dort noch auftauchen. Er macht ja keine Beweise, sondern zwei seiner Leute sagen ja, wir müssen noch Zweifel hegen. Das ist ja ein merkwürdiges Wort, wenn man denkt, er hätte vorher Beweise vorgelegt. Nicht? Er sagt, nein, das ist richtig, da müsst ihr noch weiterdenken. Und dazu braucht es vor allen Dingen Mannhaftigkeit. Das ist ja Andrea, das ist im Lateinischen ja dann der Name für Tugend überhaupt, Virtus. Das dann dort heißt, also wird bei uns Mannhaftigkeit. So, wir haben auch noch dieses Wort, sich ermannen oder so. Das ist halt so auf die Geschlechter verteilt, deswegen haben die dann immer gesagt, dass die Märtyrerinnen eigentlich Männer waren oder so, die Kirchenväter. Weil man das eben so eingeteilt hat, und gesagt, die Frauen sind so Menschen zweiter Klasse, nicht? Von den Frauen, die dann jetzt auch so tapfer waren, haben gesagt, das sind eigentlich Männer. Oder so hat man das dann mal, so war halt damals die Sprachregelung, um damit umzugehen. Also man nannte das halt Mannhaftigkeit. Und zu dieser Gelassenheit, meine ich, könnte es sehr wohl passen, dass Sokrates wahrscheinlich nicht diese Seelenlehre und Jenseitslehre hatte, die dann Platon ihm in den Mund legt, der späte Platon. Das ist bei Sokrates selber wahrscheinlich gar nicht hingehört. Wir haben ja so begonnen, Sie erinnern sich vielleicht noch, wie gesagt, um sokratische Frage, was hat der Sokrates überhaupt gelehrt und gemeint, was hat er für merkwürdige Schüler, die sich alle auf ihn berufen. Und von dort her kann man mit guten Gründen sagen, Platoniker war der wahrscheinlich nicht. Sondern das hat dann erst der Platon entsprechend vertieft, so Dinge, dass er das nicht weiß. Er spricht ja auch davon und sagt, ja, wie ist denn das mit dem Leben überhaupt, sagt er, an das Glück einer traumlos durchschlafenden Nacht reicht kaum etwas ran. Und dann haben wir ja dann davon gesprochen, von diesem Gedanken gegen die Haupttradition, die sagt, Kriton, wir schulden dem Asklepios noch einen Hahn, und was dann immer ausgelegt wird als Befreiung von der Krankheit des Lebens, dass das nicht stimmen kann, denn der Kriton lebt ja noch. Er sagt nicht, bring für mich das Opfer da, ich schulde dem Asklepios noch einen Hahn, sondern wir schulden ihm. und dass man darüber nachdenken kann, was ist da eigentlich gemeint. Und das hat vor allen Dingen Georges Dumézil in einem schönen Text also dargestellt, wo er das zeigt und untersucht. Das gibt's bei Surkamp, so in diesen Bibliothek Surkamp, der schwarze Mönch in Varennes. Und da schildert er das ein bisschen und interpretiert das und vertritt eben die These, dass er sagt, nein, das ist ein Dank an den Asklepios als den Gott der Heilträume. Sokrates hat ja noch zwei wichtige Träume da gehabt. Das eine war, dass ihm die Musen sagen, er muss noch Musik machen, soll nicht bloß darum philosophieren, sondern die Kunst gehört noch hinein und das probiert er ja dann noch. Und das andere ist, dass er eben da träumt, dass er in 3 Tagen in Phthia, am 3. Tag in Phthia sein wird. Also diese Phthia ist also die Heimat des Odysseus. Und wo es dann nicht um den 3. Tag geht, sondern darum, dass ihm offenbar dieser Traum sagt, hör mal, das Leben hier ist nicht alles und das geht sowieso zu Ende. Es ist nicht, man darf nicht alles tun, um am Leben zu bleiben. Es gibt überhaupt nur etwas, wo man alles tun muss, um es nicht zu tun. Und das ist nicht, man darf niemals gegen sein Gewissen handeln. Dafür muss man dann auch bereit sein zu sterben und Folter auf sich zu nehmen oder so ähnlich. Aber bei allem anderen, wenn dort jemand sagt, um jeden Preis, dann ist das eigentlich schon selbstzerstörerisch. Wer da sagt, um jeden Preis, der geht über Leichen. Das ist das Wesen von Ideologie. Und das wiederholt sich auf allen Stufen. In religiöser Sprache würde man sagen, das führt dann zum Götzendienst eigentlich. Um jeden Preis gilt nur, niemals gegen sein Gewissen handeln, aber bei allem anderen nicht. Er sagt, was habe ich davon? So erzählte das ja dann auch und beschrieb das ja mit dem Kriterium. Was soll ich denn da jetzt irgendwo hinlaufen, wo ich dann entweder dasselbe mache und dann kriege ich da den nächsten Prozess oder wozu eigentlich? Dann stehe ich doch lieber dazu. Und das würde dann heißen, dass er schon auch angeweht wurde von der Möglichkeit, eigentlich dem Richtspruch zu entkommen. Zumal das die Stadt auch nicht ungern gesehen hätte. Die Freunde haben das Geld gesammelt, denn die standen ja dann blamiert da, wenn sie sagen, ihr kriegt noch nicht mal das Bestechungsgeld für den zusammen, was seid ihr denn für komische Freunde? Die Stadt hätte es auch lieber gesehen, der verschwindet, als dass sie eben einen Giftbecher trinken lässt. Aber er als Spielverderber sagt, nein, wenn wir da die Gesetze begegnen und fragen mich dann, du hast das ganze Leben lang meine Gesetze uns anerkannt und danach gelebt, jetzt kriegst du Ärger damit und dann meinst du, könntest die einfach aufkündigen? Was soll ich da sagen? Und dass ihm da dieser Traum des Asklepios geholfen hat, ihn darauf aufmerksam machen, das Leben ist nicht alles. Dass er so aus dieser Panikangst des drohenden Todes herauskommt und in aller Ruhe das bespricht. Deswegen schließt ja auch das Gespräch mit Krito nicht mit einem Diskussionszusammenhang, sondern damit, dass er sagt, der Gott wird uns schon führen. Das ist das letzte Wort im Kriton, in diesem Dialog, wo es darum geht, wo der Kriton ihn überreden will, doch zu gehen. Und der Gefängniswärter lässt schon die Tür offen. Und wo der Sokrates sagt, nee, ich gehe nicht. Und das benutzt er nachher dann später im Phaidon nochmal, auch in der Diskussion über die Freiheit. Da sagt, es kann eben jemand sagen, warum bist du noch da? Ja, weil deine Knochen dich nicht weggetragen haben. Das ist also die naturalistische Antwort. Oder du bist noch da, weil du nicht weggehen wolltest. Das ist das, was man dann so Leuten wie eben Gerd Roth oder so entgegenhalten muss, dass das nicht unsere Neuronen sind, sondern wir, wenn wir uns entscheiden. Also, Sokrates, der da einerseits spricht von Leichtigkeit, er nennt das dann Verzückung oder so, und er geht da wirklich so sorglos über den Erdboden. Warum? Weil der Sokrates eigentlich nur eine Sorge kennt, nämlich die Sorge um die Seele, um seine und um die Seelen der ihm anvertrauten. Epimeleia tes psyches, das Wort Seelsorge steht also da, das ist aus dem Mund des Sokrates ist davon eingegangen in unseren Sprachgebrauch, dass das hier hingehört. Also sonst gibt es natürlich als Antrieb der Tapferkeit auch öfter die Angst vor dem Tod oder vor der Meinung der anderen oder so. Bei Sokrates hat man den Eindruck, das kommt aus dem Stehen vor dem Logos und zu dem Logos. Man steht zu den Einsichten. Logos ist ja unübersetzbar. Das heißt, Wort, Sinn, Bedeutung, Plot, Argument, alles Mögliche heißt das. Also diese Sinnhaftigkeit, die sich hier zeigt, die Einsicht, die sich hier gibt, die hier besteht, und aus dem daran festzuhalten. Zugleich zeigt sich damit natürlich auch eine neue Möglichkeit von intellektueller Feigheit, die sonst so auftaucht. Damit. Und damit meint er nicht, dass die Leute sich so der Zeit anpassen, sondern dass sie vor allen Dingen sich nachträglich dann entschuldigen oder so rechtfertigen. Und das ist dann schon ein Einwand, ein strikter Einwand gegen den Rationalismus. Dass man sagen kann, ist nicht die Gefahr der Vernunft, dass sie eine, wie man so sagt, advokatorische Vernunft wird. Scharf formuliert das ja der Mephisto, der sagt so, er nennt es Vernunft und braucht es allein, um tierischer als jedes Tier zu sein. Die Frankfurter Schule spricht von instrumenteller Vernunft. Beim deutschen Idealismus, bei Kant, kann man so einen Unterschied machen zwischen Verstand und Vernunft. Da kann man sagen, also der Verstand, den benutzen wir, um alles Mögliche zu rechtfertigen. Man muss ja nur lange genug rumreden, dann kann man das so drehen oder so. Das ist sicher eine tiefgehende Gefahr beim Rationalismus, wenn der jetzt selber nicht irgendwelche festen Gehalte hat. Das kann man schon feststellen, dass das auch eine Anfrage an Sokrates wäre. Wie sieht das aus? Hängt das also jetzt so sehr bloß am Charakter des Einzelnen oder wie sieht das aus? Andererseits muss man eben, was ist das, wenn der Sokrates sagt, dass wir keine Wahrheit erkennen? Wie die Leute immer sich auf den Sokrates beziehen und sagen, er hat ja gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, also gibt es da keine Gewissheiten, oder wie ist das? Aber so etwas begegnet, ich habe mich immer in St. Georgen mit einem Kollegen auseinandersetzen müssen, der sagte so etwas, der sagte immer, wir können keine Wahrheit erkennen, sondern wir haben nur subjektive Gewissheiten. Also ich sehe etwas und dann ist mir das subjektiv gewiss. Mehr ist nicht da. Sagt er, und Leute, die friedensunfähig sind, die meinen, ihre Gewissheiten wären Wahrheiten. Und dann kamen die Studenten und sagten, ja, das hat jetzt der Pater da so gesagt. Und was kann man denn dazu sagen? Da kann man schon was zu sagen, habe ich gesagt. Da kann man nämlich dazu sagen, entweder ist das, was er sagt, auch nur seine Gewissheit. Was soll die mich kümmern? Oder er meint das wirklich als Wahrheit, dann sitzt er jedenfalls mit mir im selben Boot. Da behaupte ich nicht alleine Wahrheit, sondern der Pater behauptet auch, es ist die Wahrheit. Da kann man ja jetzt gucken, wer von beiden nun wirklich recht hat. Aber jedenfalls die bloße Tatsache, dass man sich auf Wahrheit beruft, kann dann noch nicht schlecht sein. Also das ist so ein Beispiel, was man so einfach so mit der Intelligenz machen kann oder dass man da lesen kann in einem dieser Bücher, ich glaube, es ist in der Philosophie für Manager, wo er drin steht, jeder Mensch hat seinen Preis. Natürlich ist es schwierig, sich zu fragen, nachdem wir alle Sünder sind, habe ich nicht vielleicht auch einen Preis oder so, aber ich bin nicht bereit, das von anderen Menschen zu sagen. Also ich würde nicht mich trauen, so einfach zu sagen, also das kommt bei mir gar nicht in Frage, aber jedenfalls würde ich für meinen Freund und meine Frau oder so die Hand ins Feuer legen und sagen, die hat keinen Preis. Aber das ist die Frage, also wenn so ein Intellektueller das einfach so formuliert und sagt, ja klar, natürlich, das sehe ich, also jeder hat seinen Preis. Wir sind alle bestechlich, alle käuflich. Oder der Pilatus, der sich da hinstellt und sagt, also was ist Wahrheit? Und dann sagt der Nietzsche, das ist einer der souveränsten Sätze, die je gesprochen worden sind, eine Wahrheit einer Weltmacht wie Roms würdig. Ich weiß gar nicht, wieso der von dem Satz so entzückt ist. Denn wenn man das mal ernst nimmt und man sagt, es gibt keine Wahrheit, dann ist es natürlich auch nicht wahr, dass man Unschuldige nicht kreuzchen lassen darf. Da muss er sich noch nicht mal die Hände waschen. Weil wenn es keine Wahrheit gibt, ist auch nicht wahr, dass ich Unschuldige nicht umbringen darf. Was daran so souverän sein soll, das möchte ich gern wissen. Aber sowas liest man also das deswegen, um zu sagen, so sehr einen einerseits der Sokrates fasziniert, der Rationalismus als solcher, der jetzt keine also so unmittelbaren Gehalte hat, wenn das der ganze Sokrates wäre, dann hat das natürlich auch seine Gefahren, die hier mit drin stecken. Also das Risiko des Missbrauchs ist sicher mit dieser Vernünftigkeit gegeben. Darauf stützt sich zum Beispiel so man wie Dostoevsky, und er formuliert dann ganz scharf, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Und begründet das so, sagt, soll mir mal einer aus von den Westlern beweisen mit der Vernunft, dass der Mord verboten ist. Das sagt dann damals also der fromme orthodoxe Dostojewski, aber dasselbe sagt dann so ein Atheist wie Horkheimer. Und das Problem ist, dass die Ethik was mit Theologie zu tun hat, sagt er, so dass ich mit der Vernunft, so schreiben Horkheimer, Adorno in ihren Sachen, kein Argument gegen den Mord, kein schlagendes Argument gegen den Mord vorbringen kann und man nicht mit der Vernunft zeigen kann, dass Liebe besser ist als Hass. Wenn ich eben die Vernunft nur als rein theoretische Vernunft fasse, nicht als praktische. Sondern dass es eine Sache ist von jemand, der sich jetzt ergreifen lässt in seiner Charakterfestigkeit oder so ähnlich. Also missbraucht werden kann das, aber ich bleib dabei, es ist ein Missbrauch. Worum es nämlich Sokrates eben eigentlich geht, ist eben diese Sorge eines jeden um seine Seele. Jetzt müssen wir nur nachdenken, was heißt beim Sokrates Seele? Seele heißt, das wird so deutlich im Gespräch, wo er so einen Sprechenden prüft, den er so fragt, da kommen ja die Väter zu ihm und sagen, wir wollen unsere Söhne ordentlich ausbilden und wir wollen unsere Söhne dann zu denen geben, die da jetzt in Mode sind, nämlich den Sophisten. Und dann sagt der Sokrates zu denen, ja, habt ihr euch denn überlegt, was die denn wirklich können oder nicht? Eure Hunde und eure Pferde, die gebt ihr doch Leuten, die da ordentlich ausgewiesen sind. Habt ihr euch denn da Gedanken gemacht, was nun wirklich die Sophisten von den Menschen wissen? Und dann sagt auch der eine Vater zum anderen, wusste ich doch gleich, wenn wir hier kommen und reden von unseren Söhnen, dass das nicht bei unseren Söhnen bleibt. Dass der Sokrates da uns hernimmt, nicht? Also, das genau also aufgreift hier und macht das. Und man muss von dort her verstehen, diese Ressentiments, die er auch geweckt hat. Wenn Sie das nachlesen im Gastmahl, also der betrunkene Alkibiades, der also seine Lobrede hält auf ihn, nicht? Und wie er dann mittendrin auf einmal so einen Satz sagt, sagt er, und oftmals sähe ich gern, er wäre nicht. Wo richtig so ein Moment so nüchtern wird. So in seinem Rausch, er war ja nicht sinnlos betrunken, sondern er hat ja nochmal die Wahrheit geredet auch, in Vino Veritas, nicht? Aber wo dann so ein Satz da eben auch zu dieser Wahrheit dazu gehört. Und oftmals sähe ich gern, er wäre nicht, weil man dann nämlich weniger beschämt wäre vor ihm. Das gehört da auch mit hinein. Und das taucht ja so auf, auch wo er dann mit dem jungen Hippokrates im Protagoras ist das und dem anspricht, sagt, du willst zu dem Lehrer werden, weißt du denn, wie das da mit deiner Seele steht oder so. Und da kann man schon sagen, das Wort Seele kriegt bei Sokrates einen ganz neuen Klang, das sind nicht die Unterweltschatten bei Homer, da ist die Seele ja nichts anderes als ein Schatten eigentlich. In der Unterwelt, da muss man dann Blut mitbringen, damit die überhaupt also dann ein bisschen Leben gewinnen oder so. Sondern die Seele, das ist für Sokrates der Mensch, und zwar der Mensch, insofern er eben von seinen Fertigkeiten den richtigen oder falschen Gebrauch macht und wo dieser Gebrauch thematisch wird. Und nur der Gebrauch der Güter macht die Güter gut. Darauf macht Sokrates aufmerksam. Viele denken, wenn ich nur das oder jenes hätte, ging es mir gut. Sagt Sokrates, nein, nicht bloß wenn du das hast, sondern wenn du es hast, richtigen Gebrauch davon machst. Das gilt nicht bloß für Lottogewinne, sondern auch für den Verstand und für alle die Dinge quer durch. Es reicht nicht, dass man die kriegt, um das Glück sicherzustellen, sondern dass man von dem, was man dort kriegt, den richtigen Gebrauch macht. Und darum sich zu kümmern, also Seele ist das, was sich kümmert und worum wir uns kümmern sollen. Und dann sagt er manchmal Epimeleia Hämon, das Kümmern um uns. Und dann sagt er Epimeleia Tes Psyches, das sich kümmern um die Seele. Also man könnte so sagen, Seele ist das, was im Tun des Guten gut wird und im Tun des Schlechten schlecht wird. Das ist ja diese merkwürdige Vorstellung von Ethik heute, bei der eigentlich herrschenden Ethik bei uns, also dem Utilitarismus. Da geht es immer nur um Taten und um Taten, die vormoralisches Gutes mehren und vormoralisches Schlechtes mindern. Also mehr Glück bringen für die Leute, mehr Freude, mehr Lebenserfüllung und weniger an Schmerz oder Kummer. Das ist so die herrschende Moral. Während hier der Sokrates sagt, nein, beim richtigen Handeln ist das Entscheidende, dass ich dadurch richtig werde. Oder genau meine Seele. Seele ist das, was durch richtiges Handeln gut wird, richtig wird und durch falsches Handeln krank und schlecht wird. Und da ist dann das Logische und das Ethische irgendwie beides unmittelbar mit drinnen. Also man soll sich nicht um das Seinige sorgen, sondern um sich selber. Sagt er, kümmere dich nicht so sehr um das Deinige, sondern kümmere dich um dich. Wenn wir natürlich eher geneigt sind, uns um das Unsere zu kümmern. Und das fragt er diesen jungen Hippokrates, weißt du, welcher Gefahr du deine Seele preisgeben willst? Und du meinst, du müsstest zu dem in die Lehre gehen, der jetzt so berühmt ist. Man merkt, hier geht es nicht um das, was wir nachher bei Plato haben, dieser berühmte Dualismus, die Seele und dann der Gefängnis des Leibes oder so, sondern Seele ist hier wirklich der ganze Mensch, der aber sich anvertraut ist. Später wird man das Existenzialismus nennen. Sie haben auch die Existenzialisten den Sokrates immer als ihren Urvater bezeichnet, im Zurückgehen. Dass das hier mit hineingehört. Was wird aus mir, was ich dort mache? Was soll ein Leben mit verdorbenem Leib, was aber soll erst ein Leben mit zerstörter Seele? 300 Jahre später wird Jesus dasselbe sagen. Und das ist genau dort nochmal wieder hineingehört. Und das gibt so den Ernst, der da in diesem Spiel mit drin steckt oder so. Und dann kann man schon sagen, dass also so ein Ernst der Seelsorge es dem Menschen schwer macht, zu leben. Aber wenn ich mich darauf einlasse, gibt es zugleich eine neue Leichtigkeit gegenüber all den Fragen, die nicht dieses Gewicht haben. Das ist nämlich die andere Seite. Es kommt immer drauf. Bei Jesus heißt das dann, ihr müsst vor den richtigen Leuten Angst haben. Also nicht vor denen, die euch da den Leib zerstören können, sondern vor dem, der eure Seele in die Hölle werfen darf. Also die Angst vor dem Richtigen befreit von allen falschen Ängsten. Und das kann man schon am Sokrates ablesen. Man sagt, mir geht es in erster Linie um meine Seele. Und jedem sollte es um seine gehen. Und ich habe obendrein noch die Aufgabe, mich auch um eure Seelen zu kümmern, sagt er dann den jungen Leuten da, euch beizubringen, dass ihr euch kümmert, gibt aber zugleich in den anderen Fragen eine neue Leichtigkeit. Denn irgendwas nimmt der Mensch immer schwer. Die Frage ist nur was. Nicht? Und am besten wäre es, er nehme also schwer diese Frage um das Heil oder Unheil seiner Seele. Und die ist jetzt hier gar nicht erstmal so jenseitig gemeint, sondern ich. Und dann hat ja der Plato nimmt ja dieses schöne Bild dann von der Seele, die beflügelt wird. Nicht? Im Eros wachsen ihr die Flügel dann und die schwingen. Und das Ganze nochmal in diesem bescheidenen Bewusstsein der Nichtigkeit allen menschlichen Wissens, dass das hier hineingehört. Also keine Offenbarung, das ist richtig, deswegen wollen wir auch nicht beim Sokrates stehen bleiben. Aber hier erstmal schon, was lässt sich schon mit solcher Vernünftigkeit machen? Und drum ist Sokrates natürlich auch kein Prophet. Natürlich ist er das nicht. Obwohl die Kirchenväter alle möglichen Vergleiche auch zu Jesus hinziehen oder so. Nein, das ist ein Philosoph. Also Nichtwissen und ein Wissen vom Nichtwissen. Dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist also weder ein Widerspruch, noch ist es moderner Agnostizismus. Sokrates weiß ja einiges, und das wollen wir noch nicht vergessen. Der stirbt ja nicht für das, was er nicht weiß. Sokrates weiß nicht, ob der Tod ein Übel ist oder ein Gutes ist. Das hatten wir schon, nicht? Wo er sagt, das kann der Kapitän nicht wissen. Der Kapitän fährt die Leute heil übers Meer und bringt sie nach Athen. Aber ob das zu deren Glück oder Unglück ist, das weiß er nicht. Das steht nicht an. Aber was zum Beispiel der Sokrates weiß, ist, Unrecht tun, ich zitiere aus der Apologie, Unrecht tun und einem Bessern als wir sind, Mensch oder Gott, widerstehen, dass dies schlecht und hässlich ist, das weiß ich. Es ist einfach nicht wahr, dass er sagt, ich weiß nichts. Er sagt, ich weiß nicht, wie das mit dem Tod ist und was da kommt. Sagt er, aber ich weiß, dass Unrecht tun oder einem Besseren als wir, sei es ein Mensch oder ein Gott, nicht zu folgen, dass das schlecht ist. Und das darf man nicht vergessen, wenn die Leute immer so zitieren, dass man da nichts weiß. Das weiß er. Ganz entschieden weiß er das. Also die Fraglosigkeit einer brauch- und traditionsgeleiteten Welt, die ist zerbrochen, ihm wie uns. Normen ist so eine Sache geworden, das ist wahr. Der Mensch weiß nicht mehr so recht, was tun. Die Normen stehen in der Diskussion, natürlich. Jetzt wollen wir ja sogar eine neue, also Moralordnung einführen, Sexualordnung, sagen die Kirche. Ob, sehen, was dem Papst da einfallen sollte, möchte ich gern wissen, nicht? Also soll ihm das alles ganz anders werden. Also keine Normen mehr, sondern nur irgendwie so letzte Prinzipien. Und das kann es ja dann nicht sein. Wie sieht das dann aus? Wie kriegt man dann also eine Lebensordnung her? Und dann sagt eben der Sokrates, es muss wenigstens in sich konsistent sein. Folgerichtig. Man kann dann nicht so in lauter Stücken herumleben, wie man das also heute, das nennt man dann postmodern, nicht? Und dass er das nicht bloß formal meint, das meine ich, haben wir gesehen, niemals darf man Unrecht tun. Auch nicht, um Unrecht zu erwidern. Das ist für ihn völlig klar. Besser Unrecht leiden, als es selbst verüben. Das weiß er. Und das argumentiert er. Also ist an die Stelle des Nomos, der Gesetze, der Normen, ist inzwischen der Logos getreten. Und das führt dann zu dieser eigentümlichen Distanziertheit, auch des Sokrates von der Stadt selber, diese, wie man gesagt hat, zweideutige Bürgerlichkeit, die er so hat, auch Platon, nicht? Einerseits will er sich schon um seine Stadt kümmern, aber andererseits auch mit so einer Entfernung, die da drin steckt, das erklärt die Wunderlichkeit des Sokrates. Den nennen ja die Leute, er habe keinen Ort, Atopia. Später kennen wir das Wort als Utopie dann. Ne? Ortlosigkeit, das heißt, der gehört nirgendwo richtig hin. Das ist das, nach dem Krieg nannten wir das bei uns Unbehaustheit. Es gab ein berühmtes Buch von Moore von Unbehaustheit des Menschen. Nahm eigentlich nur einen Gedanken auf, den die Christen schon immer hatten. Die Christen haben gesagt, wir sind hier nicht zu Hause, sondern sind hier nur Pilger. Und diese Idee der Unbehaustheit ist da wieder aufgenommen worden. Unbehaust in einer Welt, wo eben die Gerechtigkeit zwar irgendwie eben nicht mehr gilt, aber wo man doch sagt, wie soll ich ohne das leben, wenn ich nicht bloß in einen reinen Struggle for Life gehen will. Also da muss ich doch fragen und prüfen. Und das geht nur, wenn ich auf Folgerichtigkeit ausgehe. Also Sokrates ist kein Prophet, er ist in dem Sinn auch kein Moralist, der da altruistisches Wohlwollen predigt. Ihm geht es ums Besserwerden der Seele, bei ihm wie bei anderen. Und darum meint er auch, man muss also den Übeltäter seine Strafe zuführen, damit er gesund wird, auch wenn es ein Freund ist oder Eltern. Oder sagt, dann tut man ihnen was Gutes an, wenn die in Ordnung kommen, da kann der nichts. Das kommt im Gespräch mit dem Euthyphron heraus. Und dies bei jedem Einzelnen. Da kann man schon sagen, das ist eine etwas arme Sache, wenn da so wenig an Gehalt da ist. Nur, wer kann da was dafür? Und da stimme ich Kuhn schon zu, dass er sagt, arm ist die Gerechtigkeit beim Sokrates schon etwas, aber sie ist nicht einfach hin leer. Wir haben eben nicht mehr. Und jetzt hat er ja verschiedene Dinge, die müsste man noch aufnehmen. Es gibt bei ihm den Begriff Schicksal, es gibt den Begriff Daimonion und den Begriff Frömmigkeit. Über die drei Begriffe würde ich gerne noch was sagen wollen. Also, Schicksal, das nicht am Platze sein, so nennt das dann eben diese Atopia, so nennt das Platon. Sokrates, so sah er es selber, hatte eine Aufgabe zu dienen, so zweideutig die ist. Er ist ja nicht beauftragt worden vom Orakel. Selbst wenn man glauben soll, dass das Orakel da gesprochen hat, das legen ja die Ausleger verschieden aus. Manche sagen, nein, das wusste der Platon, dass das keiner glaubt, sondern es ist nur eine literarische Erfindung. Andere sagen wieder, nein, nein, das ist ernster gemeint. Wie dem auch sei, jedenfalls ist klar, dass das delphische Orakel ihm nicht gesagt hat, er soll den Leuten da lästig fallen und die fragen. Sondern das hat er so irgendwie selber als Aufgabe entdeckt. So erklärt er das ja auch in der Apologie. Sagt, nachdem die gesagt haben, ich bin der Weiseste der Menschen, dann, und ich sage, das kann überhaupt nicht stimmen, sagt er, muss ich doch eigentlich nachprüfen, was der Gott da eigentlich gemeint und gesagt hat, nicht? Und dann redet er mit den Leuten und stellt fest, dass die tatsächlich in vielen Dingen meinen, sie wüssten, wo sie nichts wissen. Während er immerhin, da wo er nichts weiß, auch nicht meint zu wissen. Euermeier Edenai sagte, wo ich nicht weiß, glaube ich auch nicht zu wissen. Das ist das, was er sagt. wo ich nicht weiß, glaube ich nicht zu wissen. Und in diesem Punkt bin ich dann natürlich ein bisschen weiser als die anderen. Aber weit reicht das natürlich nicht. Ein Charakteristikum muss offenbar schon die Sache mit dem Daimonion gewesen sein. Die taucht da überall auf, was man ja nicht einfach mit Gewissen gleichsetzen kann. Schon deswegen nicht, weil ihn das Daimonion ja zu nichts treibt. Sondern das Daimonion warnt ihn ja nur, wenn er was tun will, was er eigentlich lassen sollte dann. Das ist schon interessant. Man kann das nicht einfach mit Gewissen gleichsetzen. Das ist eine merkwürdige Geschichte, was das ist. Also es gibt keine Stelle, die sagt, dass die Stimme ihm jetzt sagt, das und das tue oder so. Sondern die Stimme sagt nur, lass das, wenn er da irgendwohin unterwegs ist. Und davon war offenbar die Rede, drum ist das so da und spielt also eine Rolle, dass das damit auftaucht. Und drum kann man auch nicht sagen, der Sokrates ist jetzt so jemand wie der Martin Luther oder der Thomas Morus, der sich dann so hinstellt und sagt, hier stehe ich und kann nicht anders oder so etwas. Diese Wucht hat's auch nicht bei ihm. Sie merken, ich versuche einfach so, diesen faszinierenden Mann irgendwie so zu umkreisen, nachdem wir überhaupt von ihm wissen. Und dann gilt es immer, man kann eigentlich weniger sagen, was er nicht ist. Und dann bleibt, was es ist, kann man nicht so richtig ausdrücken dann, nicht? Er ist kein Thomas Morus und kein Martin Luther. Aber trotzdem so dieser Ernst, der mit da drin ist. Also die Gesetze diskutieren mit ihm als seine Eltern. Und denen darf man nicht Gewalt antun. Als Gläubiger, die sich auf ein Versprechen halten, berufen. Das macht er. Als Eltern, so wie Pater Ranach auch noch sagen konnte, ich glaube nicht, dass das jetzt ein moderner Theologe noch so sagen würde, sagt er, die Kirche ist meine Mutter und seine Mutter schlägt man nicht. Einfach so, so moderne, jüngere Theologen sagen, na, so Mutter, Kirche ist halt ein Verein, also ein Laden und wir gehören da irgendwie dazu oder so, das ist ja richtig, nicht? Und Pater Ranach konnte das ungeniert so sagen. Dass es so in der Form auftauchte. Also so, also die Gebote hier, dem Logos gehorchen, das nimmt ihm nicht die Verpflichtungen der Stadt gegenüber weg. Er muss da gucken, was mache ich da genau. Dass da eine Spannung drinsteckt, drückt er ja schon aus. Also der Satz steht ja bei ihm. Er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was dann später auch wieder, 300 Jahre später, die Apostel aufnehmen vom Hohen Rat. Sagt Athener, ich achte und liebe euch, aber dem Gott gehorche ich mehr als euch. Dass das nicht einfach identisch sein muss, das ist schon ein neuer Schritt bei ihm hier. Ohne nochmal, dass es jetzt dieses Pathos oder diese Wucht kriegt, wie eben nachher bei diesen christlich genannten Leuten dort. Aber es liegt so an, genauso an der Linie lang. Was ist das nun? Also der Mensch beschränkt sich, einerseits ist ja so, dass tatsächlich der Sokrates eben noch zu den Leuten gehört, der sagt, es geht um mein Wohl, mein Heil, also das, was dann später Aristoteles, der Enkel dann, nicht, über den Platon weg, als Eudaimonie bezeichnen wird. Das ist eine sogenannte eudaimonistische Ethik, die er vertritt, gegen die dann Kant erst aufbegehren wird. Das ist, an sich ist der Mensch unterwegs zum Glück und zum Heil, wo man dann lesen kann, dass die Leute sagen, solange die abendländische Metaphysik griechischen Ursprungs lebt, wird das bleiben. Sie wissen, dass ich das anders sehe an dem Punkt, habe ich schon öfter darüber geredet, dass ich da nicht so sicher bin, ob wirklich die Eudaimonie das Letzte ist, ob ich den Menschen nicht tiefer denken muss, ob der Mensch nicht tatsächlich die Versuchung und die Faszination auch mal sieht, gegen sein Glück anzugehen. Ich glaube nicht, dass das ein Grieche und der Sokrates schon gar, also überhaupt als Möglichkeit denken konnten. Man kann natürlich sein Glück in was Falschem suchen. Deswegen die Bedrohung durch die Hybris, durch den Hochmut, der immer eine Rolle spielt, dass man berühmt sein will. Und sei es um den Preis, dass man dafür einen Tempel anzündet und hinterher umgebracht wird. Aber damit der Name bleibt. Aber dass jemand wirklich gegen sein Glück handeln kann und dazu versucht werden kann, dagegen zu handeln, das taucht da nicht auf. Ich finde es merkwürdig, weil das an sich doch jeder Mensch erlebt. Das ist ja das, was ich ja Schmolle nenne, nicht? Man sitzt da und sagt, geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Da sieht man doch, mir geht es nicht um meine Finger, sondern mir geht es darum, dem anderen eins auszuschmieren. kann man nicht sagen, dass mein Glück die oberste Bestimmung ist. Natürlich kann ich formal sagen, gut, das ist da mein Glück, dass die jetzt da sich dann ärgert, nicht? Aber das ist doch eine rein formale Konstruktion. Da ist dann Glück ja nur noch Erfüllung dessen, was ich will. Nein, der Mensch kann sich selber instrumentalisieren im Dienst anderer Kräfte. Deswegen habe ich, meine ich, dass hier eine massive Grenze beim Sokrates liegt und bei den Griechen überhaupt zu sagen, der eigentliche Maßstab ist also Eudaimonia, das innere Glück. Ich glaube, dass der Mensch diese irrwitzige Möglichkeit hat, darüber hinauszugehen. Deswegen verstehe ich, niemals wäre ein Sokrates, glaube ich, auf so Gedanken gekommen, wie dann nachher später Fénelon, dass er entwirft die reine Liebe, Amor Purus, sagt, dass auch wenn ich in der Hölle wäre, ich Gott lieben würde, dann liebe ich ihn nämlich völlig selbstlos und selbstvergessen und das ist dann die wahre Liebe. Dafür ist er von Rom verurteilt worden. Er hat gesagt, er schluckt das für das Buch, aber er meint, er hätte doch recht. Nicht im Kern. Und da wird dann so jemand sagen, wie der Spähmann, das ist schon irgendwie, da ist der Mensch auseinandergefallen, der hat es dann auch lieber mit der Eudaimonie oder so. Während ich würde sagen, ne? Ist das nicht wirklich eine ernsthafte Möglichkeit des Menschen? Dass wir nicht einfach gar nicht anders können, als glücklich sein wollen. Also, dass letztlich Sein und Gutsein irgendwie eins sind, dass ein Gutsein, das endgültig Unglück brächte, ein Widersinn und eine Unmöglichkeit ist, ich glaube, das sollte man festhalten gegen östliche Weisheit und westlichen Argwohn, einfach ohne Begründung auch. Das gehört irgendwie hin. Klassischerweise hat man das gesagt, omne inses bonum. Sein und Gutheit und Wahrheit fallen zusammen. Einfach sagen muss, nicht weil man es gern anders wünsche, sondern dass ich erfahre, dass Sein und Gutheit zusammengehören. Das ist schon wahr, aber ob das dann diese Gestalt annehmen muss? Also kann man sagen, und so wird dann auch gesagt, dass Sokrates ein solches selbstverschließendes Nein, wie es Dostojewski formuliert, etwa in der Stimme aus dem Kellerloch, oder wie immer man das übersetzt im Deutschen, aus dem Souterrain sagen die Übersetzer oder so ähnlich, nicht, wo einer wirklich sich und alles so in diese Negativität wirft. Und Sie haben dasselbe vielleicht noch ein bisschen näher dran, bei dem nenne ich immer den französischen Dostojewski, Georges Bernanos, in seinem Buch über die Sonne Satans oder der Betrug oder so etwas, wo hier wirklich sichtbar wird, dass der Mensch nochmal auch um den Preis der Selbstzerstörung wissend Nein sagen kann. Das macht schon eine gewisse Harmlosigkeit beim Sokrates aus. Und ich frage mich, wo das herkommt. Ich vermute, also und die verdichtet sich für mich eigentlich immer mehr, dass das zusammenhängt mit dem Gedanken der Schöpfung aus Nichts. Wenn die Welt schon immer da ist, ungeschaffen und ungeschenkt, und man da eben sich so einfach dann wiederfindet, heute würde man sagen, aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt, und sieht dann zu, dass man irgendwie so einen Platz kriegt und die Ellbogen benutzt, damit man hier dann lebt und dann bezahlt man mit dem Tod die Buße dafür, für das Unrecht, das man getan hat, dadurch, dass man da ist. Das ist ja der erste Satz unseres abendländischen Denkens vom Anaximander, dass die Seinen einander Buße tun durch den Tod für das Unrecht, das sie sind. Denn an dem Platz, wo ich stehe, kann kein anderer stehen. Und wo jemand am Licht steht, stellt er den anderen in den Schatten. Das ist unweigerlich. Dass das hineingehört an dem Punkt. Dann kann man wahrscheinlich nicht zu so einem Gedanken kommen, also in diesem Feld. Aber wenn ich sage, ich kriege das Sein und mich selber und die Welt geschenkt von jemand, dann kann die Möglichkeit auftauchen, dass ich das eben nicht geschenkt kriegen will, sondern es eher abweise, obwohl ich es eigentlich vielleicht sogar gerne hätte und es tut mir weh, aber um einfach mich zu behaupten. Das wird dann eine Möglichkeit, die, glaube ich, außerhalb dessen nicht gesehen werden kann. Dann ist aus dieser Begegnung von Person zu Person, also von dem aus nichts gerufenen Geschöpf und Gott, sind wir in einer Dimension drin, wo diese gewisse so irritierend, faszinierende Leichtigkeit vom Sokrates eigentlich überwunden ist. Es ist ein neuer Ernst da. Kommt mir so vor, aber Sie können ja widersprechen, wir können es ja diskutieren. Also ich meine, dass da, wo das nicht ist, ich in dieser letzten äußeren Auseinandersetzung von Person gegen Person, dass die dann eben entfällt.
Ja. Was hat Sokrates für eine Schule besucht, dass der so über Gott reden konnte und diese Weisheit gehabt hat? Wie ist das damals alles? Zum Beispiel, Jesus hat das ja nie gehabt, der hat das Wort Gottes in Acht gemacht, aber wie hat Sokrates gemacht?
Der hat gedacht. Offen. Und ja, ja, also das behaupten wir, ja, das sagen wir, deswegen gibt es ja diese Vorstellung zu sagen, ich kann mit der Vernunft tatsächlich zu Gott kommen, wenn ich nur offen bin und aufgeschlossen bin. Paulus schreibt das ja extra so im Römerbrief, dass er sagt, die Leute, die nicht an Gott glauben, sind selber schuld. Die können das an sich im Himmel ablesen. Das Unsichtbare Gottes wird sichtbar an der Sichtbarkeit des Schöpfers. Und man muss sich ja tatsächlich wundern, was die Leute in welcher Nachbohrung, die da immer also noch wasserdichtere Beweise haben wollen, ehe sie bereit sind. Die benehmen sie sonst nirgendwo im Leben an. Für sich selbst und niemand. Nur wenn man anfängt, über die Gottesfrage zu reden, dann lassen sich die Kollegen also noch den Einwand und jenes einfallen, da wird noch das Achtelhaar nochmal wieder gespalten. Da kann man natürlich immer weitermachen. Und da ist dann auch nichts zu wollen. Mein Beispiel war halt immer für diese Sache mit dem Achill und der Schildkröte, nicht, wo ich eben sage, die Schildkröte hat 100 Meter Vorsprung vor dem Achill und der Achill läuft doppelt so schnell wie sie. Und jetzt kann man ja, wenn man den richtigen Trick hat, sauber wissenschaftlich sagen, der Achill holt sie nie ein. Wenn der Achill 100 Meter ist, ist sie 50. Wenn der Achill 50 ist, ist die 25. Wenn der 25 ist, ist die 12. Es bleibt also immer noch was übrig. Man müsste ja nur in intellektueller Redlichkeit sagen, lassen wir den Achill doch gleich mal 300 laufen. Dann ist 300 gelaufen und die Schildkröte ist inzwischen 150 gelaufen, dann ist sie bei 250, das heißt, er hat sich schon 50 überholt. Das liegt sofort auf der Hand. Was machen die anderen? Die machen weiter nichts als eine Grenzwertbetrachtung, indem ich nämlich ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel, und wenn sie das zusammenzählen, dann werden sie sehen, da kommen sie niemals auf 1. Es kommt immer näher an die 1 ran, aber es erreicht nie die 1. Das nennen die ja Grenzwertbetrachtung, die Mathematiker. Dann bin ich also ganz sauber, wissenschaftlich exakt mit dem Trick, dass ich auf die Weise, wenn ich da so bornier drin bleibe, sage, unter dieser Rücksicht überholt es nie, ich muss nur die Augen aufmachen, 300 plus 150 ist schon 300 gegenüber 250 und alles ist klar. Aber da wir uns hier in der Mitte Physik bewegen und nicht in Zahlen, kann natürlich der Kollege immer noch mal sagen, nein, nein, ich bin doch gerade mal hier an der Arbeit und da müssen Sie mir schon zeigen, dass Sie hier über die 1 hinauskommen. Wie soll ich das zeigen? Ich weiß genau, dass da Grenzwert 1 rauskommt. Und das nicht drüber hinauskommt. Wenn man das als Kurve malt, ist das dann also so. Kommt immer mehr an diesen Strich ran, aber wird es niemals erreichen. Das ist das, was dabei herauskommt, klar. Aber warum borniere ich mich auf so eine Rechnung? Deswegen sagte ich, wenn ich die Vernunft für sich alleine nehme, kann ich die benutzen, um so Sachen zu machen. Und dann sieht das ganz wissenschaftlich aus, was ich da mache, und wissenschaftlich in Ordnung. Indem ich die anderen Fragen als nicht wissenschaftlich zulasse. Bin ich da jetzt rechne doch mal 300 und Ding. Sagt er, nein, das ist nicht wissenschaftlich, wir machen das so. Ja, nur ist es mit dem Trick schon gelaufen. Man merkt also, das hat in dem Sinn gar nicht mit Wissenschaft zu tun, sondern hier fallen vorher die Vorentscheidungen. Denn der Mensch, der Wissenschaft betreibt, soll ja ein gewissenhafter Mensch sein. Der muss sich also fragen, ob die hier angewandte Methode, die in der Mathematik ja ihren Ort hat, nicht, ob ich die jetzt anwenden kann bei solchen metaphysischen Fragen in der Art. Dass ich dann praktisch solche Tricks da wähle und sage, nein, das müssen Sie mir aber noch erstmal beweisen oder zeigen und dann wollen wir mal gucken, oder weiß, da kommt man nie dazu. Das drückt man natürlich nicht so aus, wenn man sagt, da sind noch Fragen und das kann man nicht überspringen oder so, das muss man hier genau machen oder so. Und dann bleibt man eben dabei und weiß, dann ist man noch beschäftigt. Das hängt damit zusammen, dass das Leben kurz ist, aber die Wissenschaft lang. Wie beim Arzt da steht, beim Hippokrates. Nicht? Ars longa vita brevis. Und deswegen kann man natürlich sein ganzes Leben lang die letzten Fragen vor sich herschieben, weil man immer mit Vorletzten zu tun haben kann. Wissenschaftlich sauber. Und da war der Sokrates einer, der das in seinem Fall eben nicht machte, sondern er stellt sich genau den Grundfragen und das regt die Leute eben auf. Nicht, der das aufnimmt. Natürlich hat er auch die Tradition gekannt und da tauchen ja auch solche Fragen auf, die sind ja mit da. Aber er hat wirklich selber gesagt, wir müssen doch miteinander denken, Also ich glaube, dass nochmal, dass meine These, dass wenn ich das Gegebensein des Seins sehe, also die Schöpfung, der Mensch nochmal in eine neue Herausforderung oder Krise, in religiöser Sprache kann man sagen, Versuchung gebracht wird, weil, das merkt man auch, die Leute, wir ertragen doch viel leichter, und auch viele Zeitgenossen ertragen doch viel leichter, dass wir den Naturgesetzen unterworfen sind, als dass man einem Menschen oder einer Person unterworfen wäre. Persönliche Gott geht nicht. Aber dass es Naturgesetze gibt, die mich auch daran hindern, dass ich einfach aus dem Fenster flügele, so, sondern ich muss halt die Treppe runtergehen und all die Geschichten. Das nimmt man hin und fühlt sich nicht gedemütigt. Das ist halt so. Aber man sagt, nein, das ist ein Gesetz von einem personalen Gott gemacht, nicht? Das ist unerträglich. Das ist also diese Zuspitzung gegenüber einer personalen Wirklichkeit. Das ist nochmal ein neuer Schock, glaube ich. So wie mir der Schmidt-Salomon sagte, wie ich da im Dezember mit ihm diskutiert und sagte, mit einem Gott von Meister Eckhart habe ich keine Probleme. Unvorstellbar und irgendwie so das eine, sage ich, das glaube ich gern, sage ich. Das ist nämlich der Gott vom Dr. Faustus. Der mischt sich nicht ein, wenn der da eine junge Frau ins Unglück bringt. Sondern das namenlose Geheimnis webt und schwebt darum und Name ist Schall und Rauch. Aber ein konkreter Gott sagt, lass die Finger von dem schönen Kind. Das ist natürlich ärgerlich. Und dass man da gucken muss, wo bezieht sich das auf konkrete Dinge. Also ich glaube, dass das schon ein Hauptpunkt ist, wo diese Leichtigkeit hierher kommt, dass er nicht unmittelbar, indem sie jetzt so ein Gegenüber hat oder so. Eben bis auf die Stimme, wo die herkommt, wissen wir ja nichts, das ist der Monion. Aber nicht unmittelbar jetzt so ein Schöpfergott, dem aus dessen, ja, was sagen dann unsere Leute, aus dessen Willkür wir da sind? Wir können es höchstens ertragen, wenn ich nachweisen kann, Gott muss schaffen. Und dann sind die immer ganz entsetzt, wenn ich ihnen sage, Gott ist kein bisschen weniger Gott, wenn er uns nicht geschaffen hätte. Und dann sagen die, ja, aber was denn dann? Dann sagt der Marx, ja, wenn man sich in dieser Weise ganz einem anderen verdankt, dann ist man ja ein Sklave. Wo bin ich denn da oder so? Und tatsächlich läuft es darauf zu. Entweder nenne ich das Sklave oder ich nenne das einen Grund zur Freude, zum Angenommensein. Gibt es kein drittes. Entweder ich stimme dazu oder nicht. Ich höre ja schon auf, weil wir unsere Pause haben. Im Neuen Testament ist das an der Geschichte mit den Einladungen da. Nicht? Man wird ja nicht gefragt, ob man eingeladen werden will. So, und der König sagt einfach, ich lade ein. Und sagen die Leute, so ein Ärger. Jetzt muss ich mich auch noch entschuldigen. Der dann sagt, ja, ich habe gerade geheiratet, ich habe gerade einen Ochsen gekauft und so. Und dann wird der König noch böse. In dem einen Gleichnis führt er sogar Krieg gegen die. Was habe ich denn da jetzt getan, verdammt nochmal? Das soll man erst mal fragen, ob er mich einladen darf. Also, dass das ein Grund zum Ressentiment ist, das, glaube ich, können wir schon gut nachvollziehen. Und das hat man nicht vor den Gesetzen, weil wenn die Gesetze so sind, sind sie so, da empört sich niemand. So, Pause, und dann geht es eine Viertelstunde weiter.